Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese stellen keinen Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung dar. Werteentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben. Hier sind für Sie wieder Timo Pache und
Petra Ahrens. Schönen guten Tag.
Ganz schön was los war in der vergangenen Woche, was Petra?
Oh ja.
Also bei den IT-Werten hat es ordentlich gerappelt, bei Gold und Silber, bei Bitcoin, über all das sprechen wir auch gleich. Aber was haben wir noch dabei, Petra?
Ja, wir beginnen heute mit Rio Tinto, einer der weltweit größten Bergbaukonzerne mit Doppelbörsensitz in London und in Melbourne. Die Fusion mit dem Rohstoffhändler Glencore wurde gerade abgesagt. Dennoch spielt natürlich Rio Tinto mit der Gewinnung und Verarbeitung von Eisenerz, Kupfer und Aluminium weiterhin eine große Schlüsselrolle für die globale Industrie und die Energiewende. Und außerdem zahlen sie auch noch eine nette Dividende. Daher haben wir sie heute hier im Podcast.
Dividende ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich insgesamt 3 Dividendentitel für diese Folge ausgesucht. Wir bleiben noch in Großbritannien bei unserem zweiten Unternehmen, dem britischen Bier- und Spirituosenkonzern Diageo, bekannt für so berühmte Marken wie Johnny Walker und Guinness. Und wir werden mal die Frage diskutieren, ob es eigentlich stimmt, dass geraucht und gesoffen immer wird.
Genau das richtige Thema für uns zwei. Ja, und dann schauen wir auf einen asiatischen Schwergewichtstitel, der in vielen europäischen Depots noch immer unterrepräsentiert ist. Das ist die DBS Group aus Singapur, eine der Vorreiterbanken im asiatischen Raum, wenn es um die Digitalisierung geht. Das Unternehmen lockt dann auch noch zusätzlich mit einer wirklich sehr attraktiven Dividende und das Ganze ohne Quellensteuerabgabe für uns Anleger. So, und an dieser Stelle wie immer der Hinweis von uns, wer sofort zu einem dieser 3 Unternehmen springen möchte, der kann dies gerne tun und orientiert sich dann bitte an den Timecodes in den Shownotes.
Der Wochenrückblick.
Ja, ich habe es eingangs gesagt, es war einiges los in der vergangenen Woche. Auf Gold, Silber und Bitcoin kommen wir gleich noch. Mm. Wir gucken mal zu Beginn auf die Indizes und auf die Tech-Industrie. Also da gab es ja erstmal so einen ganz interessanten Shift. Wir haben gesehen, der Dow Jones Index in den USA ist erstmals über die Marke von 50.000 Punkten gesprungen zum Wochenende bei 50.100. Auch der DAX hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. In dieser Woche bei 24.700 Punkten ging er aus dem Handel, ein Plus von 1,4%. Interessanterweise der Nasdaq 100 dagegen 1,6% im Minus. Und das war sogar noch relativ gut, weil zwischendrin sah es nach einem richtig fetten Minus aus von 4-5%.
Timo, merkst du was? Da haben wir sie. Wir haben die Sektorenrotation, die ich seit 24 Monaten vorhersage.
Ja, irgendwann geht jede Uhr mal richtig. Ja,
richtig,
Petra.
Genau. Zumindest einmal am Tag.
Genau. Im Ernst. Ist es das tatsächlich? Ist das jetzt irgendwie die Abmeldung von Tech und Software zugunsten von den alten Industrien und den soliden Konsumtiteln, die jetzt viele Jahre nur so mäßig gelaufen sind? Oder was sehen wir da gerade?
Nein, Spaß beiseite. Also wir sind weiterhin technologiegetrieben. Ich glaube einfach nur, dass der Blickwinkel etwas breiter wird und vielleicht die Börsianer auch etwas vorsichtiger werden. Und ja klar, wir hatten letzte Woche wirklich eine schwierige Woche, täglich andere Informationen. Und gerade die Nasdaq, du hast es eben gesagt, hat zum Teil auch mehr als 4% korrigieren müssen. Das war die schwächste Woche übrigens seit Trumps Liberation Day. Wir erinnern uns letztes Jahr im April. Was waren die Auslöser dafür? Natürlich hatten wir deutlich schwächere Arbeitsmarktsignale und die Marktreaktion fiel deswegen so heftig aus, weil schwache Arbeitsmarktdaten auf extrem hohe KI-Investitionen treffen. Und die Investoren haben hier einfach befürchtet, dass diese hohen Kosten bei einer gegebenenfalls abkühlenden Konjunktur kurzfristig die Gewinne stärker belasten könnten, als wir das erwartet haben. Und dann hatten wir natürlich noch die Sache mit der Software.
Ja, genau. Das wäre jetzt eigentlich mein Anlass gewesen. Also es gab irgendwie ein neues Tool bei dem Chatbot Claude des KI-Unternehmens Anthropic. Und da waren alle ganz ganz erstaunt, was die so alles können. Und man hat so gesagt, oh, das ist wirklich ein Frontalangriff auf etablierte Softwarekonzerne, wenn KI künstlich so stark in Software-Geschäftsmodelle eingreifen kann und relativ simpel solche, sage ich mal, Anwendungen replizieren kann, die bisher von etablierten Konzernen, zum Beispiel wie Microsoft, angeboten werden. Oder auch SAP zum Beispiel. Das ist ja sozusagen auch eine ganz heiße Spekulation. Wie viel von dem Geschäftsmodell von SAP ist eigentlich noch verteidigbar, wenn KI künftig solche Funktionen ganz leicht übernehmen kann? Ich habe da so meine Zweifel, aber das jedenfalls war einer der Anlässe für diesen Kursrutsch in der vergangenen Woche. Und da wollten wir heute nochmal dezidierter drüber sprechen. Mhm. Von Donnerstag auf Freitag hat ja Amazon auch noch sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt. Trotzdem ist die Aktie irgendwie mehr als 10% ins Minus gerutscht. Petra, was ist da los? Ist das für dich nachvollziehbar oder sagst du, nee, da reagieren die Märkte total über?
Ja, es ist nachvollziehbar. Also wir haben es hier wirklich mit disruptiven Technologien zu tun. Und was wir jetzt gerade merken ist, es ändert sich so viel. Wir können ja heute überhaupt nicht sagen, was passiert nächste Woche oder dann die Woche. Was bringen diese Technologien halt wirklich für Neuerungen mit? Und ich kann schon verstehen, dass man auf dieses Zusatzmodul von Chatbot von Claude so heftig reagiert hat. Also da steht im Raum, dass man zukünftig juristische Aufgaben komplett darüber lösen kann. Und wenn wir das mal hochspielen, dann sind natürlich die Dienste der Softwarehäuser, die da angeboten werden, in Frage gestellt. Und das hat man ja auch klar gesehen. Also Microsoft war ja noch, sage ich mal, das Simpelste. Aber natürlich die wirklich Softwareunternehmen haben, Adobe, Salesforce, Thomson Reuters, klar, als Datenlieferant, die haben bis zu 20% verloren. Und ich glaube einfach, wir verändern uns hier so ein bisschen. Ja, diese Big Tech Aktien sind teuer, eine Microsoft, eine Amazon, was wir gesehen haben. Aber das sind natürlich alles Technologieunternehmen und darauf sollten wir uns fokussieren, die Infrastruktur bereits besitzen und auf die anderen zugreifen müssen. Und das Risiko für die Anleger liegt daher eher in der zweiten Reihe, also bei den Softwarefirmen, die keine eigene Infrastruktur haben und deren Margen natürlich durch hohe KI-Kosten aufgefressen werden könnten. Also wir bewegen uns gerade in einer neuen Phase. Wir sind jetzt so ein bisschen raus aus dem Hype und aus dem Staunen und gehen jetzt so in eine Phase hinein, wo wirklich was passieren muss, wo der Auf- und Ausbau von Infrastruktur einfach kommen muss. Und das heißt für uns Investoren natürlich, weg von der reinen Software-Fantasie und vielleicht ist der sichere Gewinner eher da zu suchen, wo wir schon den Ausrüster der Infrastruktur haben. Und das macht sich so ein bisschen bemerkbar.
Werbung.
Hallo, hier ist Petra Ahrens vom Podcast Aktien fürs Leben. Ganz egal ob Großkonzern, Familienbetrieb oder innovatives Start-up, wer Kunden mit seinem Angebot glücklich machen will, braucht einen Online-Shop, der wirklich überzeugt. Du bietest tolle Produkte an, weißt aber nicht, wie du sie optimal an deine Kunden bringst? Du willst sofort mit dem Verkauf starten, bist aber von der riesigen Auswahl an Shopsystemen und Anbietern überfordert? Dann hol dir doch einfach Shopify. Die globale Commerce-Plattform bietet dir alles, was du brauchst, um deine Verkäufe zu managen und zu skalieren. Unkompliziert und rechtskonform. Mit innovativen Funktionen, zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr und dem besten Checkout-Service der Welt. Mit Shopify kannst du deine Produkte über unterschiedlichste Vertriebskanäle verkaufen. Auch über Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Dazu bekommst du alle Funktionen, um dein Angebot passend zu präsentieren, dein Inventar zu verwalten sowie Bestellungen und Zahlungen reibungslos abzuwickeln. Genau deshalb vertrauen Zehntausende deutsche Unternehmen und zahlreiche bekannte Marken auf Shopify. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um deine Verkäufe zentral zu verwalten. Mit der Kombination aus persönlichem POS-System und umfassender E-Commerce-Plattform steuerst du deine Produkte, Bestellungen und Zahlungen ganz einfach und bequem, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Verstehe ich, aber ich würde ja entgegnen, wenn wir mal über Microsoft und Amazon sprechen, diese zwei Unternehmen sind ja auch gleichzeitig Treiber dieser ganzen Entwicklung.
Ja.
Und wenn es Unternehmen gibt, die in der Lage sind, daraus wiederum Geschäftsmodelle zu entwickeln, das zu integrieren in ihre eigenen Angebote, dann würde ich doch immer denken, dann sind es diese Unternehmen. Klar kann man sagen, es gibt auch neue Player und die können dann den etablierten sozusagen, den großen Konzernen, die vielleicht auch langsam sind, wieder was wegnehmen. Aber wie du sagst, wenn ein Konzern wie Amazon ankündigt, 200 Milliarden US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr investieren zu wollen, was ja auch ein Teil des Kursrutsches auslöste, weil die Analysten 145 Milliarden erwartet hatten und sich jetzt Sorgen machen, dass das Geld wieder reinkommt, etc. pp. Übrigens ein Muster, was man bei Jeff Bezos in der Vergangenheit ja schon häufiger gesehen hat, dass er sehr, sehr bold investiert, wenn er von einer Sache überzeugt ist. Kurz, also wenn irgendwelche Unternehmen in der Lage sind, dieses künftige Geschäft mit KI für sich zu entscheiden, dann sind es doch die, die das auch tatsächlich anstoßen und antreiben.
Ja,
und dann,
da hast du recht, ja.
Bin ich doch bei diesen Unternehmen immer noch relativ safe. Während bei Thomson Reuters gebe ich dir recht.
Genau, also Amazon ist so ein Mixkandidat. Amazon ist für mich eine der Big Tech-Aktien, mit sowohl mit der Infrastruktur als auch mit den Systemen. Amazon war hier einfach wirklich ein anderer Auslöser. Wir haben die guten vierten Quartalszahlen gesehen. Die haben die Investoren aber ziemlich cool gelassen. Also was hier wirklich ins Kontor geschlagen hat, war diese wirklich hohe Ausgabe in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar für KI. Das hat so ein bisschen übereskaliert im KI-Wettlauf und das hatten wir hier auch schon öfter gesprochen. Also Investitionen müssen sein, um dabei zu sein, aber die müssen sich natürlich in Zukunft auch erstmal tragen können. Und hier gab es gewisse vorsichtige Investoren, die gesagt haben, jetzt reicht es uns hier, nehmen wir jetzt erstmal Gewinne mit. Das ist nicht schlecht, aber grundsätzlich ist es so, auch wenn die Big Tech-Aktien teuer sind, sie besitzen die Infrastruktur und sie werden uns zukünftig auch mit Gewinnen versorgen.
Auf das Stichwort teuer würde ich gerne noch mal einmal eingehen. Also Amazon hat tatsächlich noch ein KGV von 28. Allerdings, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie sich das KGV in den letzten Jahren so entwickelt hat, in den letzten 7 bis 10 Jahren, dann sahen wir da manchmal KGVs von 150, 200 und mehr. Zuletzt waren es 40, jetzt geht es runter unter 30, 28. Für 2027 haben wir ein Forward-KGV von 23. Ähnlich bei Microsoft, da haben wir jetzt inzwischen ein KGV von 23 und nehmen wir noch Nvidia dazu. Nvidia ist ja auch mit seinen Chips als Chip-Designer einer der Treiber der KI-Revolution. Die Aktie ist seit 6 Monaten mehr oder weniger flat bei um die 180 Dollar. KGV inzwischen bei 23. Ist das wirklich noch teuer oder ist es nicht eigentlich schon wieder günstig angesichts dieser gigantischen Umsätze und Gewinne und Nettomargen, die diese Konzerne erzielen?
Also bei den Technologieunternehmen, Aktien spielt für mich das KGV wirklich keine große Rolle mehr. Das können wir heute gar nicht einschätzen. Also wenn ich mir anschaue, dass eine Palantir entsprechend steigt mit einem KGV auf einer Basis von 170, da ist 23 bei oder 25 bei einer Microsoft, bei einer Amazon für mich nicht mehr zu berücksichtigen. Also da spielen andere Faktoren die Rolle. Die müssen dabei sein, die müssen investieren und daher ist ein KGV in diesen Bereichen überhaupt nicht ausschlaggebend, würde ich nicht drauf achten.
Aber im positiven oder im negativen Sinne nicht drauf achten?
Positiv nicht drauf achten.
Okay.
Die sind für mich diese Unternehmen, auch wenn sie gefühlt teuer sind, sie werden unsere Zukunft sein.
Lass uns noch auf die anderen großen Asset-Klassen gucken, die in der vergangenen Woche die Nachrichten bestimmt haben.
Die Rohstoffe.
Ja, genau, die Rohstoffe, Gold und Silber. Da ging es ja mächtig runter nach der Rallye im Januar. Wir erinnern uns, die Unze Gold lag kurzzeitig mal bei 5.500, 5.600 Dollar, ist inzwischen deutlich abgestürzt und ja, Silber ist noch krasser, da ging es runter. Ich habe hier den Europreis von 100 Euro auf um die 60 Euro je Unze, -40%. Bei Gold sind wir, glaube ich, bei -10% etwa. Was ist das? Also ich meine, wir besorgen uns ja Rohstoffe fürs Depot, weil wir sagen, das soll uns eine gewisse Sicherheit geben. Klar, diese Rallye der letzten 8, 12 Wochen, die war komplett irrational. Das haben viele auch gesagt. Aber was heißt jetzt so ein Absturz für Anleger?
Ich glaube, dass viele ganz zum Schluss, also dieses FOMO-Prinzip, Fear of Missing Out, auch bei Gold zugetroffen hat oder vor allen Dingen bei Silber. Und ich glaube, dass hier nicht nur Investoren dabei sind, die sagen, oh, das nutze ich als sicherer Hafen, wenn hier was passiert, sondern das war auch ganz klar eine Spekulation darauf, dass die Fed zukünftig wesentlich lockerer geführt wird. Also mit einer lockeren Geldpolitik, was natürlich das Misstrauen in den US-Raum hineinbringt, vor allen Dingen in den US-Dollar. Und was ist passiert? Auslöser war natürlich dann die Nominierung von Kevin Warsh, der ja wahrscheinlich neuer Fed-Chef wird und der als Falke bekannt ist. Also der wird wahrscheinlich dann doch mit einer etwas strengeren Zinspolitik um die Ecke kommen, als das viele, die auf Gold gesetzt haben, erhofft haben. Und dann ist natürlich das passiert, was passieren sollte. Man hat gesehen bei 5.500 Punkten, es gibt keinen Durchmarsch auf die 6.000 US-Dollar. Viele sind dann blitzschnell aus Gold rausgegangen. Hinzu kam, dass der US-Dollar plötzlich stärker wurde. Das ist natürlich dann auch entsprechend negativ für den Goldpreis. Und dann haben wir natürlich unglaublich schnell die Gewinnmitnahmen gesehen, die natürlich vielfach auch Stop-Loss-Unterstützung gerissen haben. Daher mal dieser kräftige Einbruch um 20%. Aber Timo, ehrlich, am Ende des Tages, solange wir einen Donald Trump an der Macht haben, wo wir heute nicht wissen, was morgen passiert, ist und bleibt Gold für mich ein sicherer Hafen, gehört in jedes Depot hinein. Und wer bisher noch nicht dabei war, hatte bei 4.450 US-Dollar die Möglichkeit, hier mal einzusteigen.
Dann kommen wir noch zuletzt auf den Bitcoin.
Ja.
Der Bitcoin ist ja am vergangenen Freitag einmal kurz Richtung 60.000 US-Dollar getaumelt, hat sich jetzt wieder ein bisschen erholt übers Wochenende, steht jetzt bei etwa 70.000 Dollar wieder. Bitcoin ist das neue Gold oder ist Gold das neue Bitcoin? Das war so die Diskussion der letzten Wochen, finde ich ganz bezeichnend. Aber was machen Anleger mit dem Bitcoin gerade?
Ich mag nicht Krypto. Ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesagt. Ich verstehe das nicht. Aber hey, ich bin dabei. Also ich bin ja grundsätzlich nicht der Typ, der sagt, boah, das ist gehypt und ich muss jetzt noch das FOMO-Prinzip, was ich eben gesagt habe, ich muss jetzt noch dabei sein. Aber ich finde Bitcoin dahingehend spannend, weil wenn ich in Bitcoin investiert bin, muss ich einfach Schwankungen aushalten können. Punkt. Und historisch betrachtet ist diese zyklische Entwicklung im Bitcoin, nämlich dass wir vom Allzeithoch 70-80% einbrechen, völlig normal, wenn wir uns das mal angucken. Und ich glaube letztendlich an den Bitcoin in unserer Gesellschaft und deswegen habe ich gedacht, wenn wir nochmal so einen Crash sehen werden, dann bin ich dabei. Und wir hatten jetzt den Einbruch vom Rekordhoch 125.000 US-Dollar runter auf die 60, also mehr als minus 50%. Aber das ist jetzt für mich eine reine Spekulation. Ja?
Das wollte ich gerade sagen. Ist das für dich irgendwie?
Das ist wirklich.
Okay, es ist einfach Spielgeld.
Ja, es ist einfach nur, ja, es ist. Ich sehe einen Trend.
Es ist viel Spielgeld.
Ja, ja, genau. Also es ist eine Spekulation, Spielgeld. Ich glaube schon an den Trend von Bitcoin. Ich sehe die Gründe. Ja, das ist wieder diese falkenhafte Fed, die wir sehen. Also weniger die Aussicht auf eine schnelle bevorstehende Zinssenkung. Die Tech-Schwäche, die Sorgen der hohen Investitionen kommt hinzu. Politisch gerade erfährt Bitcoin und Krypto von den USA, von der Regierung auch nicht so wirklich Unterstützung. Ich kann das alles nachvollziehen. Und es gibt auch noch Meinungen im Markt, gerade von Experten in den USA, die den Kurs sogar noch auf 40.000 US-Dollar sehen, dann hätten wir diese Korrektur.
Ich habe sogar null gesehen.
Nein, glaube ich nicht. Also für mich ist die Frage einfach, wie schnell geht das Ganze jetzt? Ne? Sehen wir jetzt halt einfach so ein Bam, es geht runter und dann schnellt es wieder nach oben. Auch das haben wir letzte Woche schon gesehen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass Bitcoin seit dem vorherigen Einbruch, den wir hatten, fundamental stärker geworden ist. Ich glaube auch, dass durch diesen, also es gibt ja auch viele institutionelle Investoren, die ihr Interesse mittlerweile an Bitcoin haben. Dann haben wir noch diesen Clarity Act in den USA, der sollte dieses Jahr rechtlich auch noch einiges an Klarheit schaffen. Und dann gibt es angeblich Signale von großen Banken, die gerade prüfen, ob Bitcoin-gesicherte Kredite gewährt werden könnten. Also für mich sind das schon Aussichten, dass der Kurs zumindest nicht auf Null gehen sollte. Und ich glaube auch, dass viele Spekulanten dafür sorgen, dass wir hier wieder so einen schnellen Drift nach oben sehen werden. Und ich bin dabei.
Den schnellen Drift nach oben, den würde ich auch nicht ausschließen. Aber ich glaube, wenn wir gesicherte Bitcoin-Kredite irgendwo sehen, dann
sind wir am Ende.
Ist das auch der Ausblick auf die nächste Finanzkrise?
Werbung.
Hallo, hier ist Petra Ahrens vom Podcast Aktien fürs Leben. Ganz egal ob Großkonzern, Familienbetrieb oder innovatives Start-up, wer Kunden mit seinem Angebot glücklich machen will, braucht einen Online-Shop, der wirklich überzeugt. Du bietest tolle Produkte an, weißt aber nicht, wie du sie optimal an deine Kunden bringst. Du willst sofort mit dem Verkauf starten, bist aber von der riesigen Auswahl an Shopsystemen und Anbietern überfordert. Dann hol dir doch einfach Shopify. Die globale Commerce-Plattform bietet dir alles, was du brauchst, um deine Verkäufe zu managen und zu skalieren. Unkompliziert und rechtskonform. Mit innovativen Funktionen, zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr und dem besten Checkout-Service der Welt. Mit Shopify kannst du deine Produkte über unterschiedlichste Vertriebskanäle verkaufen. Auch über Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Dazu bekommst du alle Funktionen, um dein Angebot passend zu präsentieren, dein Inventar zu verwalten sowie Bestellungen und Zahlungen reibungslos abzuwickeln. Genau deshalb vertrauen Zehntausende deutsche Unternehmen und zahlreiche bekannte Marken auf Shopify. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um deine Verkäufe zentral zu verwalten. Mit der Kombination aus persönlichem POS-System und umfassender E-Commerce-Plattform steuerst du deine Produkte, Bestellungen und Zahlungen ganz einfach und bequem, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
The trend is your friend.
Wir reden als erstes über den britisch-australischen Rohstoff- und Bergbaukonzern Rio Tinto, einer der größten Rohstoffanbieter der Welt. In den vergangenen Monaten bestimmte Rio Tinto die Nachrichten in den Wirtschaftsteilen mit der angestrebten Fusion mit Glencore, dem großen Rohstoffhändler. Das wäre eine Megafusion gewesen in der Industrie. Dazu kommt es nicht. Die wurde in der vergangenen Woche endgültig abgesagt. Oder was heißt endgültig, kommen wir vielleicht zum Ende nochmal drauf. Also es gibt auch Spekulationen, dass es nochmal weitergehen könnte. Aber wir sprechen heute zumindest über Rio Tinto. Ja, ich habe es gesagt, einer der weltweit größten Rohstoffkonzerne, spezialisiert auf ja im Grunde genommen alles, was mit Rohstoffen zu tun hat. Eisenerz, Aluminium, Kupfer, Energie, Kohle und Uran zählt dazu, Diamanten und sonstige Mineralien. Und bei dem Produktportfolio ist klar, was der Megatrend dahinter ist. Es ist die Energiewende natürlich, der Energiehunger dieser Welt. Und zwar in all ihren Bereichen, egal ob es um die fossile Energie geht oder um die nukleare Energie. Petra, du hast Rio Tinto vorgeschlagen, weil das A, ein traditionell interessanter Dividendentitel ist und B, ja, wenn man sich die Aktie anguckt, ja, dann sieht man kurzfristig einen deutlichen Anstieg, aber mittelfristig ist die Aktie nur so lala gelaufen. Die ist ja auch ziemlich abhängig wahrscheinlich von den volatilen Märkten, aber trotzdem bietet Rio Tinto ein ziemlich stabiles Geschäftsmodell.
Genau, richtig. Also wie wir schon im Vorfeld gesagt haben, wir haben halt hier die große Energiewende, die wird auch weiterhin so bleiben. Natürlich haben wir hier ein Geschäftsmodell, was stark kapitalintensiv ist, ja, weil Rio Tinto natürlich hohe Summen investieren muss in langfristige Großprojekte. Aber solange wir gute Rohstoffpreise haben, die sehr hohe Margen und den Cashflow generieren, und hier sehe ich momentan halt bei dem, was alles weltweit passiert, weniger Risiken, ist das ein sehr interessanter Wert, der natürlich ein großer Player im Markt ist. Und dann habe ich mir die fundamentalen Daten einfach angeschaut, habe gesehen, mit einem noch nicht mal 12er KGV einigermaßen attraktiv bewertet. Aber was ich natürlich toll finde, ist, wenn wir mal uns ein bisschen mal über den Tellerrand von Technologie hinweg bewegen, ist es ein schöner Dividendentitel. Wir liegen hier also knapp unter 5%. Und das Tolle ist, als Doppelnotierung in London zahlen wir in Großbritannien als europäische Anleger halt keine Quellensteuer. Das heißt, wenn wir hier 4,9% Dividende bekommen, dann bekommen wir 4,9% Dividende.
Jetzt ist natürlich die Frage irgendwie, wie entwickeln sich die Rohstoffpreise? Weiß man nie so ganz genau, aber der Megatrend, dieser Energiehunger, den wir gerade schon angesprochen haben, die Investitionen in Infrastruktur, Stichwort Stahlindustrie, da wird irgendwie auch viel gebraucht. Kupfer wird viel gebraucht werden für die Energiewende. Das hält an und das ist wahrscheinlich der Treiber auch für diese Aktie, ne?
Erstens das, dann gerade in diesen Hochpreisphasen der Rohstoffe, die wir natürlich auch bei Kupfer sehen, generiert Rio Tinto auch enorme freie Cashflows, was sie auch brauchen. Und das gefällt mir wiederum sehr gut. Das setzen sie gerade in die Automatisierung ihrer Technologie ein. Also für Transportinfrastruktur, autonome Züge, LKWs, eine digitale Minensteuerung. Und das sind natürlich dann alle Skalenvorteile, die sich wiederum auch positiv auf Kosten und letztendlich den Gewinn ausüben. Und daher finde ich das so interessant.
Die abgesagte Fusion mit Glencore beschwert dich nicht oder besorgt dich nicht?
Nö.
Könnte die nochmal zurückkommen?
Das weiß ich nicht. Da stecke ich nicht so tief drin. Ich sehe nur, dass die Märkte darauf überhaupt nicht reagiert haben. Und insofern fokussiert man sich wahrscheinlich darauf, wo Rio Tinto schon steht. Und da sind sie eine der ganz großen Big Player im Markt. Und das läuft einfach gerade. Natürlich haben wir Risiken wie Rohstoffpreis und zyklische Risiken. Die sehe ich aber ehrlich gesagt auf die nächsten Monate, Jahre nicht. Natürlich kann der Kupferpreis auch mal wieder zurückkommen. Aber die Kassen von Rio Tinto sind im Moment gefüllt. Mhm. Größtes Problem mag vielleicht noch eine gewisse Abhängigkeit von China sein, weil der größte Teil des Eisenerzabbaus geht in Richtung China. Aber ich glaube, auch da wird es immer wieder Wege geben, wo man miteinander verhandelt, weil beide Seiten sind darauf angewiesen. ESG-Risiken sind so ein bisschen fast vom Tisch, weil wir brauchen einfach diese Rohstoffe. Und daher finde ich das unglaublich interessant, mal ein anderes Unternehmen im Depot zu haben, wo ich bei all diesem guten Flow, den ich habe, auch noch eine schöne Dividende generieren kann.
Das Ganze sehen.
So, wir sprechen heute nicht nur über Promille, sondern auch über Prozente. Diageo, eine der weltweit größten Spirituosen- und Getränkekonzerne. Ja, lasst uns mal kurz auf die Geschichte schauen. Das Unternehmen entstand aus einer Fusion von Grant, Metropolitan und Guinness im Jahr 1997 und hat sich dann entsprechend durch Übernahmen und Markenaufbau zu einem globalen Marktführer bei Premium-Spirituosen entwickelt. Wir hatten es schon im Intro. Bekannte Marken wie Johnny Walker, Guinness, Smirnoff, Tanqueray Gin ist auch noch dabei, werden mittlerweile in über 180 Ländern verkauft. Und ja, über die letzten 10 bis 20 Jahre konnte Diageo seinen Umsatz jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern, etwa 4,5 bis 4,6% pro Jahr, was aber den Charakter natürlich eines stabil wachsenden Konsumgüterkonzerns unterstreicht. Und womit verdient der Konzern sein Geld? Das Unternehmen produziert und vermarktet vor allen Dingen die Markenspirituosen, also Bier und die sogenannten Ready-to-Drink-Getränke im mittleren bis zum Premium- und Luxussegmentbereich. Und der Fokus liegt natürlich auf den starken bekannten Marken. Hier gibt es eine sehr, sehr hohe Preissetzungsmacht und einen breiten geografischen Mix, den das Unternehmen gerade in Nordamerika und Europa, aber auch in den Emerging Markets hat.
Das ist wahrscheinlich ein ganz gutes Stichwort, das letzte, nämlich Emerging Markets und breiter Fußabdruck in der Welt. Denn was wir ja zumindest in den entwickelten Industrienationen sehen, in Europa, in den USA allerdings glaube ich auch, ist, dass der Alkoholkonsum strukturell schon seit einigen Jahren zurückgeht. Wenn der Umsatz wächst bei diesem Konzern, dann natürlich einerseits, weil sie in der Lage sind, Preise zu erhöhen und auf der anderen Seite, weil sie sich neue Märkte erschließen, wo das vielleicht noch nicht so ist. Aber meine Frage wäre, muss man nicht bei so einem Konzern befürchten, dass irgendwann doch mal die Leute einfach merken, na, so gesund ist das Saufen eben auch nicht, gerade hier bei diesen eher hochprozentigen Alkoholiker und dann halt so ein bisschen abstinenter werden?
Ja, ich habe vernommen, dass der Bierumsatz und Konsum zurückgegangen ist.
Auch Wein geht zurück.
Auch ja. Im Wein angeblich. Ich weiß nicht, ob man hier auf Gesundheit schaut. Also das Ganze hat ein bisschen natürlich auch was mit Gefühl und Leben zu tun. Und wir sprechen hier auch von einer sehr, sehr breiten Mix und die Premium- und Luxussegmente, die wir hier haben. Also jemand, der gerne Johnny Walker Whisky trinkt, der wird dann auch in Zukunft trinken. Und Gin ist natürlich mittlerweile ein In-Getränk. Ich glaube schon, dass das wirklich gut positionierte Markenprodukte sind, die der Konzern hier hat. Und viele trinken sich auch die die schlimme Welt gerade so ein bisschen schön. Also daher, das Geschäftsjahr 2025 verzeichnete Diageo ja auch ein organisches Nettoumsatzwachstum von gut 2%, getragen von leicht steigenden Volumina. Also wir haben hier keinen Rückgang. Und dann gibt es auch noch so einen positiven Preismix-Effekt, den die haben. Also die haben so eine hohe Marktmacht, dass sie wirklich den Preis auch entsprechend anpassen können. Und das fand ich sehr interessant, trotz höherer Ausgaben für Marketing und die Gemeinkosten.
Werbung.
Hallo, hier ist Petra Ahrens vom Podcast Aktien fürs Leben. Ganz egal ob Großkonzern, Familienbetrieb oder innovatives Start-up, wer Kunden mit seinem Angebot glücklich machen will, braucht einen Online-Shop, der wirklich überzeugt. Du bietest tolle Produkte an, weißt aber nicht, wie du sie optimal an deine Kunden bringst. Du willst sofort mit dem Verkauf starten, bist aber von der riesigen Auswahl an Shopsystemen und Anbietern überfordert? Dann hol dir doch einfach Shopify. Die globale Commerce-Plattform bietet dir alles, was du brauchst, um deine Verkäufe zu managen und zu skalieren. Unkompliziert und rechtskonform. Mit innovativen Funktionen, zuverlässigem Kundenservice rund um die Uhr und dem besten Checkout-Service der Welt. Mit Shopify kannst du deine Produkte über unterschiedlichste Vertriebskanäle verkaufen. Auch über Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Dazu bekommst du alle Funktionen, um dein Angebot passend zu präsentieren, dein Inventar zu verwalten sowie Bestellungen und Zahlungen reibungslos abzuwickeln. Genau deshalb vertrauen Zehntausende deutsche Unternehmen und zahlreiche bekannte Marken auf Shopify. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um deine Verkäufe zentral zu verwalten. Mit der Kombination aus persönlichem POS-System und umfassender E-Commerce-Plattform steuerst du deine Produkte, Bestellungen und Zahlungen ganz einfach und bequem, damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, nämlich dein Business. Teste Shopify kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Okay, Petra, aber wenn ich jetzt mir den Aktienkurs angucke, ne, dann sehe ich irgendwie, der notiert gerade bei so 17, 18 Pfund ungefähr. Das ist das Niveau von 2012, 2013. Seitdem ist die Aktie irgendwie einmal in die Höhe geschossen, erklärbarerweise in der Corona-Pandemie, weil die Leute da wirklich irgendwie ihr Leid begossen haben, im Grunde genommen. Aber seit 2022, 23, ehrlicherweise, ist diese Aktie ziemlich abgestürzt. Die kommt runter von 40 Pfund auf jetzt eben diese 17, 18 Pfund. Mhm. Also irgendwie scheint dieses Geschäftsmodell die Leute ja dann doch nicht mehr, also zumindest die großen Investoren, nicht mehr so zu fesseln. Ja, jetzt kannst du sagen, ja, das war halt die Sektorrotation, auf die wir so lange gewartet haben, beziehungsweise die nicht gekommen ist. Oder die Abkehr von den großen Konsumtiteln, kann ich auch verstehen. Aber das ist ja schon ein massiver Absturz.
Definitiv.
Eine Halbierung des, mehr als Halbierung des Aktienkurses. Deutet das nicht schon eher darauf hin, dass der ein oder andere sagt so, das ist so ein Geschäftsmodell von gestern, da glaube ich nicht mehr dran, ähnlich wie bei den Tabakkonzernen?
Nee, das glaube ich nicht. Also sie haben natürlich ähnliche Probleme wie die Tabakkonzerne, aber ich glaube, das ist alles schon mehr als stark im Aktienkurs eingepreist und meines Erachtens auch übertrieben eingepreist. Also ich finde den Preis unglaublich günstig. KGV von 15 finde ich fast schon zu hoch gefühlt als das, was wir hier im Chart sehen. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass wir hier wirklich eine Konsumflaute hatten. Ja, und gerade in den wichtigen Märkten, etwa USA und auch in Teilen Emerging Markets, gab es eine Konsumflaute einfach. Ich glaube, da sind wir mittlerweile mindestens am Boden, wenn nicht sogar durch, zeigt auch der Kurs. Dann haben wir natürlich eine Kosteninflation oder Margendruck gehabt durch die gestiegenen Rohstoffpreise. Mhm. Energie- und Lohnkosten setzen natürlich die Margen auch unter Druck. Hier glaube ich auch nicht, dass noch viel Potenzial nach unten ist, im Gegenteil. Und wir haben natürlich auch diese regulatorischen Gesellschaften. Trends, du hattest es eben angesprochen, strengere Regulierung, gerade was Alkoholwerbung angeht. Jetzt frage ich mich natürlich, ob ich für diese Produkte noch Werbung brauche. Also ich finde den Einstieg äußerst interessant halt hier, weil viel schon eingepreist ist. Die Risiken sind wir alle durch und wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen langfristigen Trend trotzdem zu diesen Premium-Spirituosen. Wir haben einen starken Free Cashflow, wir haben eine gute Dividende hier von 4,11%. auch ganz gut. Es ist ein völlig defensiver Konsumwert. Da muss man sich bewusst sein. Ich glaube aber momentan, wenn man sich den Chart mal anguckt, viel Luft nach unten ist nicht mehr. Gegebenenfalls kann man hier auch auf Turnaround und auf eine auskömmliche Dividende dann entsprechend setzen.
Wahre Größe.
So, wir haben noch einen Dividendenkandidaten heute für Sie dabei. Und zwar die DBS Group. DBS steht ursprünglich für Development Bank of Singapore. Die Bank wurde Ende der 60er Jahre vom singapurischen Staat gegründet, um die junge Volkswirtschaft aufzubauen und diese dann auch zu finanzieren. Und über die Jahrzehnte hat sich die DBS dann von einer reinen Entwicklungsbank hin zu wirklich der führenden Universalbanken Asiens entwickelt. Heute ist sie die größte Bank Singapurs übrigens und gemessen an der Marktkapitalisierung eine der bedeutendsten Finanzadressen im asiatisch-pazifischen Raum. Der Staat Singapur ist immer noch weiterhin bedeutender Ankeraktionär über Temasek, das ist ein entsprechender Private Equity, der daran beteiligt ist. Das verleiht der Bank natürlich in Krisenzeiten einen zusätzlichen Rückhalt. Bonität bringt natürlich aber auch gewisse politische Dimensionen mit sich. Ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal ist der konsequente Fokus der DBS Group auf die Digitalisierung. Und viele Produkte werden von dieser Bank mittlerweile komplett digital angeboten, einfache Kontenführung bis hin zu Anlageprodukten. Und das ist natürlich äußerst interessant, weil das senkt die Kosten für die Bank, erhöht die Skalierbarkeit und verbessert im Grunde genommen für die Kunden Service und Dienstleistungen und für die Bank natürlich das Kosten- und Gewinnmodell.
Ich fand das eine ganz, ganz spannende Entwicklung, weil mir sagte diese Bank ehrlich gesagt überhaupt gar nichts und echt eine tolle Entdeckung. Interessantes Geschäftsmodell. Du hast die Digitalisierung angesprochen. Das andere, was ich irgendwie total interessant finde, ist, sie sind auch mit Firmenkunden natürlich unterwegs, aber sie haben einen klaren Schwerpunkt bei Wealth Management im Privatkundengeschäft in China, in Indien. Also da im Grunde genommen dieser ganze südostasiatische Teil der Welt wird von der DBS Group abgedeckt. Und damit ist sie so ein bisschen, würde ich fast sagen, so ein Pendant zu UBS. Bei uns, ne? Also von dem Profil starker Footprint sozusagen im ganzen Privatkundengeschäft und im Private Wealth Management. Wenn man das mal so abgrenzt zur Deutschen Bank bei uns, dann reden wir darüber, dass der Umsatz der Deutschen Bank mehr als doppelt so hoch ist, also umsatzmäßig mehr als doppelt so groß. Die Deutsche Bank hat ja gerade Zahlen für 2025 gemeldet. Wir haben es vor ein, zwei Wochen hier besprochen. Fast 61 Milliarden Euro Umsatz. Bei der DBS Group reden wir umgerechnet über 26 Milliarden Euro Umsatz. Gewinn bei der Deutschen Bank war auch sehr ordentlich mit über 7 Milliarden Euro. Wir sprechen bei der DBS Group über einen Gewinn von aber eben auch über 7 Milliarden Euro umgerechnet bei einem deutlich niedrigeren Umsatz. Das heißt, die Profitabilität dieser Bank ist auf jeden Fall sehr viel höher als der Deutschen Bank. Und das schlägt sich dann eben auch in der Marktkapitalisierung nieder. Die DBS kommt auf eine Marktkapitalisierung von über 110 Milliarden Euro, während die Deutsche Bank bei unter 60 Milliarden noch liegt. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, die DBS ist auch weit weg für uns, ne? Also wenn da in Singapur irgendwie mal was schief geht in der Bankenaufsicht und die machen da irgendwas, irgendwo auf den Philippinen, in Indien oder sonst was, also soll ja vorkommen bei Banken, dass da mal so ein Bilanzskandal auftaucht, dann weiß ich nicht, wie wir hier als europäischer, als deutscher Anleger davon was mitbekommen. Das wäre für mich so ein bisschen die Zurückhaltung, die ich da hätte, dass ich da nicht so ganz vorne dabei bin.
Das ist immer unser Problem, was wir natürlich mit dem asiatischen Bereich haben. Und wie bin ich auf diese Bank gekommen? Es gibt natürlich vielfach aus unserer Mandantschaft Anfragen, die sagen, wir möchten mal weg von Nordamerika, wir glauben an Asien, wie sieht es aus mit Einzeltiteln? Und dann gucke ich mir natürlich an, wer hat eine breite Aufstellung, wer hat eine gute Dividende? Und da bin ich auf die DBS gestoßen. Und wenn wir uns hier halt angucken, dass dieses klassische Kerngeschäft einer Universalbank mit Zinsgeschäft, Provisionsgeschäft, du hattest eben Vermögensverwaltung, also Wealth Management angesprochen, dann finde ich fast gerade mit diesem geografisch großen Anteil der Erträge aus Singapur selbst, selbst, aber dazu kommen die wichtigen Märkte wie Hongkong, wie China, Indien natürlich auch noch und andere Länder in Südostasien, ist die DBS Group für mich fast schon so ein Kandidat too big to fail. Mhm. Das macht sie sehr, sehr sicher. Und wenn ich an die Entwicklung in Asien glaube, ich persönlich tue das langfristig, dann ist das ein Kandidat natürlich als Bank, der durch diese breite Aufstellung davon profitieren wird. Natürlich haben wir hier die Risiken, klar, die wir hier haben. Zinskonjunkturrisiken haben wir natürlich. Ich glaube, das größte Risiko, was wir haben, ist ein Währungsrisiko für europäische Anleger. Aber schauen wir uns die Dividende an. Die Dividende liegt bei 5,52%. Auch hier wiederum keine Quellensteuer, weil Singapur erhebt keine Quellensteuer für uns europäische Anleger. Also die wird schon viel abfedern. KGV haben wir bei einer Bank nicht. Wir wissen, ROCE und KGV ist bei einer Bank schwer zu berechnen. Ich finde die aber wirklich mega interessant.
Das war mal wieder Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen eine wunderschöne Woche und sagen tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.